Deutschlandfunk zur Diskussion.
Politik ist dann gut, wenn sie das Leben der Menschen besser macht. Und genau darum geht es jetzt. Der Sozialstaat von morgen wird einfacher, gerechter und digitaler sein.
Das hat Bärbel Baas, Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin, vor ein paar Tagen in Berlin gesagt, als sie Empfehlungen für eine Sozialstaatreform vorgestellt hat. Kindergeld, Bürgergeld, Wohngeld, das alles soll in Zukunft viel einfacher zu beantragen sein. Aber wie viel davon kann der deutsche Sozialstaat eigentlich in Zukunft noch leisten? In einem Land, in dem es perspektivisch mehr Rentner gibt und weniger Menschen, die arbeiten und den Sozialstaat mitfinanzieren. Mit einer Wirtschaft, die kaum noch wächst. Wie viel Eigenverantwortung des Einzelnen braucht es? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. In Berlin begrüße ich die Bundestagsabgeordnete Annika Klose von der SPD. Wahlkreis Berlin-Mitte. Für ihre Partei ist sie im Bundestag die Sprecherin für Arbeit und Sozialpolitik. Sie ist dagegen, Arbeitnehmende mehr zu belasten, wenn es um Reformideen geht. So eine Mehrbelastung sieht sie aber bei Vorschlägen aus der Unionsrichtung, wenn es um Debatten über Arbeitsstunden, Teilzeit und Zahnarztkosten geht. Und deshalb ist auch ein CDU-Bundestag Abgeordneter aus Frankfurt am Main zugeschaltet, Pascal Reddich, Wahlkreis Hanau und Vorsitzender der jungen Gruppe in der Unionsfraktion. Das ist die Gruppe, die zuletzt mit massiver Kritik am Rentenpaket von Ministerin Baas aufgefallen ist. Die Rente bleibt ein Thema für ihn. So schlägt er zum Beispiel vor, den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu koppeln. An Sie beide, willkommen in der Runde.
Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
Und aus Bonn hören wir Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Er fordert, dass sich die Politik bei der Reform des Sozialstaats nicht in vielen einzelnen Teildebatten verliert. Auch an Sie herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Frau Klose, es wird gerade viel, sehr viel darüber gesprochen, wie der Sozialstaat reformiert werden könnte. Steckt dieser Sozialstaat in einer Krise?
Ich glaube erstmal, wir haben ja einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat in Deutschland und das ist erstmal grundsätzlich auch wichtig und gut so. Aber natürlich haben wir Herausforderungen vor der Brust. Das ist einerseits die demografische Entwicklung, die dazu führt, dass natürlich gerade im Gesundheitssystem, beim Pflegebereich und so weiter die Kosten sehr steigen. Zum anderen aber auch das Personal, um vieles zu bearbeiten, in den Kommunen beispielsweise so gar nicht mehr gefunden wird. Und das heißt, ja, wir haben natürlich Reformherausforderungen vor der Brust, aber von einer Krise würde ich an dieser Stelle nicht sprechen.
Aber ein bisschen im Schlamassel sehen Sie unsere Lage schon als Gesellschaft auch?
Es kommt total darauf an, in welchen Bereich wir schauen. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall im Bereich der steuerfinanzierten Sozialleistung ein extrem breites Feld und da mittlerweile so viele unterschiedliche Zuständigkeiten und Antragsverfahren, dass sich da Fachexperten schon gar nicht mehr zurechtfinden. Und das ist natürlich ein Problem. Dahingegen würde ich sagen, die Rente zum Beispiel für sich genommen erstmal ist eigentlich stabil aufgestellt. Aber wenn man es im Gesamtzusammenhang sieht mit den Kosten dann für die gesetzliche Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, dann haben wir da schon Herausforderungen.
Also ein differenzierter Blick von Ihnen aus der SPD, Herr Reddich von der CDU. Stimmen Sie Frau Klose zu?
In jedem Fall in der Frage, dass unser Sozialstaat an sich jedenfalls sehr grundsolide ist und ja in weiten Teilen zum Glück auch noch funktioniert. Aber wenn man den Blick etwas ausweitet auf die nächsten 10 oder 20 Jahre, dann ist für mich schon sehr klar, dass wir den Sozialstaat auch grundlegend reformieren müssen. Das gilt für das Bürgergeld. Da haben wir jetzt den ersten Aufschlag gemacht mit der neuen Grundsicherung. Gilt aber auch für die Fragen, dass wir insgesamt deutlich effizienter werden müssen beim Sozialstand. Aber besonders auch bei der Frage, wie wir insgesamt die Sozialbeiträge stabil halten. Das ist für mich die große soziale Frage. Und da wird es ja auch für die Menschen, für die allermeisten Menschen sehr konkret, nämlich in der Frage, ob die Sozialversicherungsbeiträge immer weiter steigen. Und da sehe ich sehr, sehr dringenden Handlungsbedarf. Mhm. Wir sind im Moment bei deutlich über 40% Sozialbeiträge. Das galt eigentlich mal als rote Linie, dass darüber hinaus die Sozialbeiträge nicht weiter steigen sollen. Und laut aktuellen Prognosen werden wir in Richtung der 50% laufen und das belastet vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.
Herr Sell, was denken Sie als Professor für VWL und Sozialpolitik? Geht dem Sozialstaat die Puste aus, wie es Herr Reddich gerade eben beschrieben hat?
Also rückblickend ist man natürlich immer schlauer und wenn ich zuerst den Blick zurückwerfen darf, dann haben wir es mit einem ziemlich stabilen System zu tun, selbst was die Belastung angeht. Bei vielen Menschen hat sich ja so ein bisschen der Eindruck durch die aufgeregten Diskussionen verfestigt, als würden Sozialausgaben und Belastungen quasi explosionsförmig wachsen. Das tun sie aber nicht. Wir haben relativ stabile Belastungsquoten. Wir haben schwere Krisen auch in der jüngeren Vergangenheit, die aufgefangen worden sind vom Sozialsystem.
Also das System ist krisenfest?
Ja, bis jetzt. Der entscheidende Punkt mit Blick auf die Zukunft, bei aller Unsicherheit von Prognosen, sind die beiden großen Schneisen, die auch schon angesprochen wurden von meinen Vorrednerinnen. Das sind die Schneisen demografische Entwicklung in den nächsten Jahren, nicht generell, sondern in den nächsten Jahren, und die Finanzierungsfrage, also wer konkret zahlt eigentlich die Sozialleistung.
Aber wir haben gerade eben den O-Ton auch von Bärbel Baas eingespielt, die ja auch Empfehlungen einer Kommission präsentiert hat, wie der Sozialstaat reformiert werden kann. Herr Sell, was sagen Sie, werden denn Einsparungen getätigt durch diese Reformvorschläge? Also würden wir als Sozialstaat, als Gesellschaft finanziell davon auch profitieren? Würde die Politik diesen Vorschlägen folgen?
Das ist leider, wenn ich das so sagen darf, schon eine typische Verengung des Blicks. Wir haben ja jetzt erst die Vorschläge der Kommission zur Sozialstaatsreform, die sich mit einem kleinen Ausschnitt des Sozialstaates beschäftigt hat, den steuerfinanzierten Sozialleistungen, also Stichwort Grundsicherung. Aber wir haben jetzt noch tagend die Rentenkommission oder wieder mal eine Rentenkommission. Wir haben eine große Baustelle im Bereich der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, wo Vorschläge erneut vorgelegt worden sind. Wir haben eine sehr unübersichtliche Kommissionslandschaft, die zwei, in meinen Augen von oben betrachtet, zwei Schwachstellen hat. Zum einen bilden sie im Prinzip die versäulten Systeme der sozialen Sicherung ab. Hier Rente, da Krankenversicherung, da Pflegeversicherung oder Grundsicherung. Und zum anderen darf es nicht nur um die Frage gehen, ob man damit Einsparungen erzielen kann. Nehmen Sie die Kommission zur Sozialstaatsreform. Die Vorschläge, die jetzt vor kurzem von denen als Empfehlung veröffentlicht wurden, sehen, wenn man sie genau liest, eigentlich einen anderen Gewinn vor, nämlich dass Menschen, die schon Anspruch haben, heute Anspruch haben auf Sozialleistungen, diese aber gar nicht in Anspruch nehmen, das ist ein großes Problem, eine Grundsicherung für Ältere zum Beispiel, dass das abgemildert werden soll im Sinne der Betroffenen. Also, dass der Zugang in unser System erleichtert wird. Die Betroffenen würden das natürlich als Gewinn wahrnehmen oder bezeichnen, währenddessen man sehen muss, das könnte unterm Strich sogar zu höheren Ausgaben führen.
Frau Klose, was sagen Sie dazu? Also es soll gerechter werden alles, digitaler, leichter zugänglich. Gleichzeitig könnten auch mehr Kosten damit verbunden sein mit so einer Sozialstaatsreform. Da ist ja erstmal nichts gewonnen.
Das würde ich so nicht sehen. Erstmal möchte ich vorwegschicken, also natürlich muss der Anspruch sein, dass Sozialleistungen auch da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden. Und da ist unser System im Moment leider nicht besonders gut. Also ich nehme mal das Beispiel der Bildungs- und Teilhabeleistungen. Das sind so Mittel, die den Kindern aus armutsgefährdeten Familien zur Verfügung gestellt wird. Also alle, die Bürgergeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld bekommen oder nach SGB 12 Leistung, die haben Anspruch darauf. Aber die Inanspruchnahmequote davon liegt bei gerade mal 15% bei denjenigen, die Bürgergeld kriegen. Und da würde ich halt sagen, naja, das sind doch Kinder aus Familien, die wirklich Unterstützung brauchen. Und wenn es um so eine Bildungsgerechtigkeit geht, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass gerade die dann eben auch diese Leistung bekommen und abrufen. Warum machen sie das nicht? Weil es häufig zu kompliziert ist, die Nachweise zu erbringen oder das Wissen vielleicht auch darüber fehlt. Überforderte Familienkonstellationen dann eh nochmal es schwerer haben, den Weg zu schaffen. Also und da, glaube ich, muss der Anspruch schon sein, dass es da ankommt. Ich glaube trotzdem, dass diese Reformvorschläge am Ende tatsächlich Einsparungen mit sich bringen können. Denn warum? Im Moment ist es eben so, dass wir halt teilweise Situationen haben, wo Menschen zu 6 verschiedenen Behörden geschickt werden mit demselben Antrag, weil sich niemand zuständig sieht oder eben auch tatsächlich nicht zuständig ist und dann 6 Sachbearbeitungen quasi denselben Antrag prüfen und dann eben mit den Nachweisen und so weiter und so fort. Das ist ein riesiger Wasserkopf, den wir uns da leisten. Und wenn wir das jetzt zusammenführen, eine Anlaufstelle möglichst, ja, wie so ein Sozialrathaus, Sozialbürgerhaus, und da dann eben geguckt wird, wer ist zuständig, unterstützt auch gerne von eben einer KI beispielsweise, und dann nur einmal geprüft wird, dann fallen ja auch massive personelle Einsparungen an, perspektivisch. Mhm. Klar, man braucht eine Anschubfinanzierung, man muss das Ganze einmal aufgleisen, die Strukturen zusammenführen, aber das entlastet nach hinten raus natürlich nicht nur die Betroffenen, die nicht mehr von Amt zu Amt rennen müssen, sondern auch die Ämter an sich, die nur noch das bearbeiten müssen, wofür sie tatsächlich zuständig sind. Und deswegen glaube ich, ist das total sinnvoll und spart am Ende sogar.
Herr Reddich, das sind ja erstmal alles nur Empfehlungen gewesen, die Frau Baas vorgestellt hat anhand von Kommissionsergebnissen. Ist das für Sie alles auch schon so ausgemacht, dass eigentlich alle Seiten profitieren?
Die Ergebnisse der Sozialstaatskommission können ein kleiner Baustein sein. Und deswegen unterschreibe ich auch das, was eben gesagt wurde. Natürlich geht es darum, dass diejenigen, die wirklich besonders belastet sind, die in Krisen geraten sind, die einfach zum vielleicht auch einen bestimmten Teil ihres Lebens nicht auf eigenen Beinen stehen können, dass der Staat sie da absichert und dass er sie besser absichert und im Zweifel, dass der Zugang auch erleichtert wird. Deswegen finde ich auch die Vorschläge, die da gemacht wurden, gut, dass wir Leistungen zusammenführen. Aber wir dürfen natürlich nicht der Illusion unterliegen, dass wir damit jetzt den Sozialstaat grundlegend reformiert hätten. Weil wir müssen auch mal stärker aus meiner Sicht den Sozialstaat aus der Brille derer betrachten, die ihr gesamtes Erwerbsleben insbesondere einbezahlen, aber an keiner Stelle ihres Erwerbslebens überhaupt mit dem Sozialstaat in Verbindung kommen, weil sie zum Glück Arbeit haben, weil sie auf eigenen Beinen stehen können. Und wenn wir da sehen, dass wir in den letzten Jahren den Sozialstaat aus meiner Sicht immer weiter entkoppelt haben von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Land, also wir sind im 7. Jahr der Rezession der Stagnation, dann müssen wir schon uns auch Gedanken darüber machen, wie wir insgesamt die Kosten des Sozialstaates begrenzen. Dafür hat jetzt die Sozialstaatskommission aus meiner Sicht noch keine wesentlichen konkreten Ergebnisse vorgeschlagen. Das war aber auch nicht der Auftrag. Der Auftrag, insbesondere sich um die Kosten zu kümmern, den haben jetzt die Rentenkommission und die Kommission für den Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Und da ist auch der Druck am höchsten, wenn man sich anschaut, wie die Beiträge sich in den nächsten Jahren entwickeln. Nur mal ein Beispiel: bei der gesetzlichen Krankenversicherung liegen wir, wenn man den Zusatzbeitrag mit einberechnet, ungefähr im Durchschnitt bei 17,7% Krankenversicherungsbeitragssatz. Der wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr auf 18,3 steigen. Das belastet gerade die arbeitende Bevölkerung viel zu stark. Deswegen darf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Sozialstaat nicht mehr entkoppelt voneinander betrachtet werden.
Also Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, darauf gehen wir gerade ein. Sie haben gerade eben schon die Krankenkasse genannt. Und aus dem unionsnahen Umfeld, sage ich mal, gab es dazu ja auch einen Vorschlag in den vergangenen Tagen. Und zwar von CDU-nahen Unternehmern, die als Gruppe firmieren, Wirtschaftsrat der CDU, die mit dem Vorschlag um die Ecke kamen und sagten, warum sollten denn nicht zum Beispiel Zahnarztkosten privat übernommen werden? Also ist das eine Idee, bei der Sie sagen würden, ja okay, hier könnte man zum Beispiel schon mal das ganze Geld, was in die gesetzliche Krankenversicherung reinfließt, ein wenig effizienter gestalten?
Ich halte das jetzt für keinen klugen Vorschlag, insbesondere wenn man den so isoliert betrachtet. Jetzt muss man, glaube ich, zur Verteidigung der Kollegen aus dem Wirtschaftsrat sagen, dass das ja keine Idee ist, die total aus der Luft gegriffen war, sondern dass sich das am dänischen System orientiert hat, wo es auch bereits so gemacht wird. Insofern kann man darüber sicherlich diskutieren. Was ich aber an der Stelle schon mal sagen will, ist, und das haben wir jetzt bei der Debatte erlebt, aber auch bei der Teilzeitdebatte, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ordentliche Debatten zu führen. Wir picken uns einzelne Themen raus, zerreden die in der Öffentlichkeit und über den Kern des Ganzen diskutieren wir dann gar nicht mehr. Und wir sind mittlerweile in so einer Spirale an bewussten Missverstehens, die
ja,
im Zweifel
aber
immer
ganz
wieder
gerne
dazu führt,
kurz
dass
noch
wir dann
Herr
gar nicht über die Sache sprechen.
Weil der Punkt, der dahinter steckt, ist ja eigentlich, muss der Einzelne in unserem Sozialstaat mehr Eigenverantwortung übernehmen. Also das kann man aus diesem Vorschlag ja auch herauslesen. Ist das so eine Art, wo Sie generell sagen würden, ja, da gehe ich mit?
Auf jeden Fall. Also wir werden natürlich insbesondere bei den Kranken- und Pflegeversicherungen darüber sprechen müssen, dass mehr Eigenverantwortung auch dazugehört. ist aber auch dann wiederum nur ein Baustein, weil insgesamt sehen wir, dass es gerade das, unser Gesundheitssystem eines der teuersten im EU-Vergleich ist und gleichzeitig die Menschen nicht besonders gesund sind, sodass wir da insbesondere bei der Effizienz auch noch besser werden müssen. Aber wir haben uns in den letzten Jahren als Gesellschaft an ganz vielen Bereichen in eine Richtung entwickelt, dass wir so eine Grund, jeder von uns, Vollkasko-Mentalität auch gegenüber dem Staat als gegeben annehmen. Und da auch für diejenigen, die es können, auch wieder mehr Eigenverantwortung zu verlangen, ist jedenfalls angesichts des demografischen Wandels und anderer Herausforderungen etwas, das wir diskutieren müssen und auch fair diskutieren müssen, ohne dass wir es sofort zerreden.
Also wenn ich da mal kurz einhaken darf, also ich bin ja dafür, dass diejenigen, die mehr leisten können, auch mehr beitragen, aber ich wäre dann tatsächlich halt eher bei solchen Fragen wie Spitzensteuersätze für wirklich sehr hohe Einkommen nochmal anzuheben, also ab einer 250.000 Jahreseinkommen darüber zu sprechen oder eben diese Beitragsbemessungsgrenzen sich anzuschauen, dass man ab einem gewissen Einkommen aktuell ja gar keine Sozialbeiträge darauf mehr zahlt. Und ich finde tatsächlich, dass wir da eine Leerstelle haben. Ich sehe schon, dass eben ja gerade die mit Spitzeneinkünften im Moment die Lasten in unserer Gesellschaft nicht in dem Maße tragen, sondern es sind schon die niedrigen und mittleren Einkommen, die verhältnismäßig mehr tragen. Herr Reddich hat das ja gerade angesprochen mit den Beiträgen zum Beispiel. Die belasten halt im Moment die niedrigen und mittleren Einkommen ganz besonders. Und wenn dann darüber diskutiert wird, zum Beispiel Leistungen zu streichen in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. 90% der Menschen in Deutschland sind eben gesetzlich krankenversichert. Und die sind darauf angewiesen. Über 50% haben ausschließlich die gesetzliche Rente aktuell, um sich fürs Alter abzusichern. Und da glaube ich, kann man nicht einfach sagen, da muss man jetzt kürzen, sondern es muss darum gehen, diese Menschen halt wirklich zu unterstützen, eine Sicherheit zu schaffen und zu gucken. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns dann eben auch in der Politik, wie man das Ganze nachhaltig aufstellt. Und wenn jetzt Forderungen kommen, das soll alles privat gemacht werden, sei es eben mit einer privaten Zahnversicherung, Zahnarztversicherung oder private Rentenversicherung, dann muss ich halt schon sagen, das bedeutet am Ende, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber halt aus ihrer Pflicht, die sie derzeit haben, das anteilig zu finanzieren, rausgenommen werden. Aber die Wirtschaft in Deutschland ist stark wegen ihren Beschäftigten, wegen den Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen und hier sich wirklich anstrengen und was beitragen. Und das dann bei denen abzuladen, das finde ich wirklich unfair. Es muss eine Kraftanstrengung von beiden Seiten sein.
Das war ehrlich gesagt ein gutes Beispiel für das bewusste Missverstehen, weil es geht natürlich in der Debatte nicht darum, dass wir jetzt künftig sagen, alle sollen alles privat finanzieren, weder bei der Rente noch bei der Krankenversicherung, und die Vorschläge gibt es ja auch für beide Bereiche nicht, jedenfalls nicht aus der CDU.
Also ich habe Herrn Merz jetzt in der Debatte schon so verstanden,
lassen dass wir es in so eine mal Richtung geht. Aussprechen, dann sehen wir mal, Herr Frau Klose.
Friedrich Merz hat bei der Deutschen Börse ja in dieser Woche gesagt, dass wir, wenn wir es ernst meinen damit, dass im Moment so viele Menschen, so wie Sie es auch gerade angesprochen haben, nur auf die gesetzliche Rentenversicherung fokussiert sind und daraus Leistungen erhalten, dann muss doch das Ziel sein, dass viel mehr Menschen in Zukunft auch über die betriebliche und private Altersvorsorge abgesichert sind. Mal ein Beispiel: Der norwegische Staatsfonds hat jetzt 200 Milliarden Euro plus gemacht. In Deutschland ist es so, dass wir bei den Kapitalmärkten nur die Reichen und im Zweifel die Amerikaner profitieren lassen, nicht die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Und die daran in Zukunft auch partizipieren zu lassen, ist eine super soziale Frage. Und deswegen ist es doch ein Plus und ein Mehrwert. Und wenn wir das immer wieder sofort zerreden und sagen, die Menschen sind zwar nur angewiesen auf die gesetzliche Rente, wir wollen aber auch, dass das so bleibt, sorgen wir nicht dafür, dass die Menschen in Zukunft besser abgesichert sind, sondern im Gegenteil, dann wird es auf einem extrem niedrigen Niveau weitergehen. Und das ist jedenfalls nicht der Ansatz, den ich klug finde.
Frau Klose.
Naja, ich halte halt nichts davon, die bestehenden Systeme kaputt zu reden und alles ins Private zu schieben. Nun haben Sie nicht gesagt alles, klar, aber ich lese das halt schon so, dass eben die Töne, die da aus der auch Union und auch vom Kanzler kommen, eben schon stark Richtung Privatisierung dessen gehen. Und da muss ich sagen, das finde ich halt eben nicht angemessen. Denn in Deutschland gibt es eben die Sozialpartnerschaft, wo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer beide das gemeinsam absichern. Davon würde ich grundsätzlich nicht abrücken wollen. Klar, ich denke auch, dass man über betriebliche Altersvorsorge, die ja eben auch dann von beiden Seiten eben mitgetragen wird, dass man darüber sprechen kann. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, Menschen mit geringem Einkommen auch zu ermöglichen, ihr Geld eben auch anzulegen. Natürlich, darüber kann man sprechen. Das ist ja auch schon im Gesetzgebungsverfahren. Aber es ersetzt eben das solidarische Umlagesystem, die solidarische gesetzliche Krankenversicherung nicht. Ich glaube, wir haben da Baustellen im System, denen wir uns widmen müssen. Insbesondere auch natürlich im Gesundheitsbereich. Wir haben da gesehen, dass mit der Krankenhausreform in der letzten Wahlperiode schon Schritte gegangen wurden. Wir sehen aber zum Beispiel auch, dass insbesondere die steigenden Medizinkosten, also Medikamentenkosten, dass die massive Kostentreiber im System sind. Ich glaube, das muss man sich halt angucken. Und deswegen, ich weise nur darauf hin, diese Einseitigkeit, die ich in der Debatte schon auch wahrnehme, die möchte ich zurückweisen.
Jetzt springen wir so ein bisschen in den Aspekten umher, aber zeigt vielleicht, wie groß dieser Sozialstaat ist und was er alles umfasst. Ich möchte nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen, Herr Sell. Die Eigenverantwortung des Einzelnen, ist die unausweichlich mit Blick auf die demografischen Entwicklungen in diesem Land? Was würden Sie sagen?
Vielleicht darf ich gerade diesen Begriff der Eigenverantwortung, der in meinen Augen entweder missbräuchlich oder aber auch sehr eng geführt verwendet wird in der Diskussion, mal praktisch auffächern. Wir haben im bestehenden System, das ja historisch über viele Jahrzehnte gewachsen ist, mit dem Schwerpunkt auf die Sozialversicherung, die 2/3 der Sozialleistungen übrigens sind Leistungen der Sozialversicherung, nicht irgendwie Bürgergeld oder andere steuerfinanzierte Leistungen. Und wenn Sie da mal schauen, in der Pflegeversicherung, wo wir wirklich ein großes Ausgabenproblem im Kern der Pflegeversicherung haben, im Sinne von Kostenanstiegen, muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass 85% der pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt werden von ihren Angehörigen unter punktueller Hilfe von ambulanten Pflegediensten oder osteuropäischen Betreuungskräften, die halb oder nicht legal in den Haushalten unterwegs sind. Aber das ist eine massive Form der Eigenverantwortung, die die Bürger jeden Tag in diesem Land übernehmen. Genauso die unbezahlte Care-Arbeit in den Familien, die Betreuung der Kinder außerhalb der Schulzeiten oder der Kita-Zeiten. Also die Bürgerinnen und Bürger leisten heute schon in einem gewaltigen Umfang Eigenverantwortung. Und positiv mit Blick auf die Zukunft gewendet, sollte es bei Reformdiskussionen nicht darum gehen, wie kann ich an der einen oder anderen Ecke der Baustelle vielleicht ein paar Betonteile einsparen, sondern wie angesichts dessen, was jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns zukommt, die Babyboomer, die in die Rente gehen und der starke Anstieg der Älteren, vor allem derjenigen, die pflegebedürftig sind, wie können wir Strukturen vor Ort schaffen, um in einem Mix aus teurer professioneller Arbeit mit ehrenamtlicher, mit eigenverantwortlicher Arbeit der Familien und der Nachbarschaften, wie können wir Strukturen zimmern, um das hinzubekommen, um das zu unterstützen und abzustützen, weil das ist meiner Meinung nach ein weiter gefasster Begriff oder Verständnis von Eigenverantwortung.
Aber wenn Sie das, Sie haben gerade schon die Babyboomer angesprochen, Herr Sell, heißt das, die sollen tendenziell eher länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben, damit sie halt auch einfach die Rentenkosten drücken für uns alle?
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil es passt zu einer Debatte, die wir ja auch diese Tage gerade erlebt haben. Ich erinnere an die sogenannte Teilzeit- oder Lifestyle-Teilzeit-Debatte, unsägliches Wort, aber das Interessante eigentlich ist, wenn Sie vom Arbeitsmarkt her denken und von den Aufgaben, die außerhalb des Erwerbsarbeitsmarktes erledigt werden müssen in Zukunft, dann müsste man zugespitzt formuliert fordern, wir brauchen sogar noch mehr Teilzeitarbeit in Zukunft, als wir es heute haben.
Also die Älteren, die dann sozusagen
länger im Aufbau arbeiten. Ja, die Babyboomer-Generation, da sagen in unseren Befragungen ganz viele Babyboomer, ja, wir könnten uns vorstellen, weiterzuarbeiten, vielleicht auch in einem anderen Unternehmen noch weiterzuarbeiten, aber nicht in Vollzeit. Unter den heutigen Anforderungen in der Arbeitswelt, ich schaffe das nicht mehr, eine 40-Stunden-Woche. Aber wenn man dort intelligente Teilzeitangebote macht und wenn man bei aller Kritik aus anderen Gründen sowas wie die Aktivrente einführt, was ja ein positiver Anreiz ist, wir belohnen dann auch eure Mühen, dann glaube ich, dann könnten wir dort ein ganz erhebliches auch Arbeitspotenzial erschließen für den Übergang. Denn diese 15 Jahre sind halt, die müssen wir bewältigen oder untertunneln. Und in Kombination mit einer gezielten Zuwanderung, mit einer Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen, wobei da haben wir auch schon Grenzen langsam erreicht. Aber im Zusammenspiel dieser Maßnahmen könnte man den Arbeitsmarkt durchaus stabil halten.
Herr Reddich, das hat jetzt ein paar Aspekte berührt, die Ihre Parteikollegin Gitta Connemann so vielleicht jetzt nicht unbedingt gemeint hat, als sie ihren Lifestyle-Leitantrag für den Parteitag der CDU eingebracht hat, der ja bald beginnt. Wäre das aber eine Form von Teilzeitarbeit, bei der Sie auch sagen würden, ja, die bringt definitiv etwas, wenn wir die Babyboomer länger auf dem Arbeitsmarkt behalten?
Selbstverständlich, vielleicht ganz grundsätzlich auch zu dem Beitrag von Herrn Sell zum Thema Eigenverantwortung. Das hat aus meiner Sicht gezeigt, dass Eigenverantwortung ja nichts Schlechtes ist. Und wir sollten es auch in der Debatte nicht als was Schlechtes empfinden. Meistens habe ich das Gefühl, wenn wir über die ganzen Fragen des Sozialstaats sprechen und auch über mögliche Reformen, dass dann häufig so der Eindruck entsteht, dass eigentlich die Bevölkerung das auch gar nicht mehr will, dass sie keine Eigenverantwortung möchte und dass der Staat alles machen soll. Und das erlebe ich gar nicht. Also es gibt natürlich ganz viele Menschen, die sind angewiesen auf den Sozialstaat, aber es gibt auch den Großteil der Bevölkerung, der das nicht ist und der das auch nicht sein will, sondern der auch ein eigenverantwortliches Leben möchte mit möglichst vielen Freiheiten. Und ich glaube, das kann man in der Debatte auch mal betonen. Und zum Thema Teilzeit, wir müssen auch nicht darüber streiten, dass der Begriff Lifestyle-Teilzeit ziemlich blöd gewählt war.
Den hat Frau Kahnemann auch selbst zurückgenommen.
Nicht klug, aber in der Sache wurde ja ein richtiges Thema angesprochen. Deswegen, um da Bezug zu nehmen zu dem Punkt von vorhin, finde ich es schade, dass es nicht gelungen ist, auch mal in der Tiefe über die Frage zu diskutieren, wie wir insgesamt Teilzeit auch stärken und erhöhen. In jedem Fall ist jeder Teilzeitjob besser als ein nicht vorhandener Job. Aber trotzdem müssen wir uns auch überlegen, wie die Menschen, die aus der Teilzeit heraus in Vollzeit kommen wollen, bessere Bedingungen haben, bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Höheres Einkommen muss sich mehr lohnen, also es muss mehr netto vom Brutto bleiben. Und zu der Frage im Alter, finde ich, haben wir jetzt als Koalition im Bund auch schon erste Schritte gemacht. Wir haben das Vorbeschäftigungsverbot aufgehoben, also dass man auch in Zukunft leichter bei seinem alten Arbeitgeber über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten kann. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, damit Arbeitgeber auch sagen, ich stelle jetzt auch den Beschäftigten noch weiter über das Renteneintrittsalter hinaus bei mir an. Und die schon eben angesprochene Aktivrente ist natürlich genau das, was wir eigentlich wollen. Durch Anreize, die Menschen dazu bekommen, freiwillig länger zu arbeiten und ihren Beitrag zu leisten, da dürfen wir auch nicht in 100 oder 0 denken. So haben wir häufig in der Vergangenheit gedacht und Debatten geführt. Aber in ganz vielen Fällen nehme ich es auch wahr, dass gerade ältere Menschen sagen, ich könnte mir noch vorstellen, 25% oder 50% meines Jobs weiter zu arbeiten. Und das kann ja auch was Positives sein, weil Arbeit würde ich auch gar nicht immer als was Negatives sehen, sondern es kann auch ein Beitrag sein zur Gesellschaft und auch zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Frau Klose von der SPD, ist das ein Mittel? Sind Sie da zuversichtlich gestimmt, dass man ältere Menschen, die eigentlich in die Rente sich verabschieden könnten, wirklich länger auf dem Arbeitsmarkt hält? Ist das ein Erfolgskonzept aus Ihrer Sicht?
Also positive Anreize zu schaffen ist, glaube ich, schon eine gute Idee. Wer noch länger arbeiten kann und möchte, soll das gerne tun und dass sich das dann eben auch lohnt, ist eine gute Maßnahme. Wir sehen aber leider, dass in Deutschland unser Arbeitsmarkt gerade für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht besonders positiv ist. Wer über 60 seinen Job verliert, hat es extrem schwer, aktuell auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel Weiterbildung, aber zum Beispiel auch Beförderung ab 55 auch schon schwierig sind. Das heißt, viele Menschen werden quasi ab 55 oder ab spätestens 60 dann aufs Abstellgleis gestellt. Gleichzeitig wollen wir, dass sie jetzt bis 67 oder gar noch länger dann eben freiwillig arbeiten. Das heißt, ich glaube, wir haben da wirklich auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Zudem, viele Menschen in Deutschland haben gesundheitliche Probleme im Alter. Wenn man das vergleicht beispielsweise mit den Niederlanden, da kommen die Menschen sehr viel gesünder ins Rentenalter. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit einer Arbeitskultur zu tun, mit natürlich Reha und Prävention. Das sind alles kleinteilige Themen am Ende. Ähnlich wie wenn wir sagen, wir brauchen Fachkräfte, Einwanderung und Frauenerwerbsbeteiligung, um die Rente abzusichern. All das ist richtig. All das ist nicht von jetzt auf gleich getan, aber auf jeden Fall sehr wichtige Schritte. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt gesund zum Renteneintrittsalter kommen und dann die Weichen dafür stellen, dass es sich eben da, wo es möglich ist, noch weiter zu arbeiten auf freiwilliger Basis, finde ich richtig. Ein kleiner Einschub wollte ich noch ganz kurz, weil Herr Reddich gerade sagte, bei dem Thema Selbstbestimmung und ist man auf den Sozialstaat angewiesen. Ich nehme das auch so wahr, dass die Menschen natürlich selbstbestimmt ihr Leben gestalten wollen. Das müssen wir allen möglich machen. Und trotzdem ist es richtig, Lebensrisiken abzusichern. Und das ist ja zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung. Und ich glaube, das darf man nicht eben gegeneinander stellen. Das läuft Hand in Hand. Das brauchen wir so oder so. Selbst wenn wir selbstbestimmt leben, kann jeder mal krank werden. Und Elterngeld zum Beispiel ist auch eine Sozialleistung, die eben Menschen beziehen. Und ich habe den Eindruck, dass das gerne angenommen wird, weil es natürlich auch Impulse bietet, dass man sich partnerschaftlicher aufteilen kann in der Care-Arbeit, also in der Betreuung von Kindern. Und das ist auch Sozialstaat. Also wir sprechen da nicht nur über die Armen oder diejenigen, die gerade nicht mehr können, sondern das ist schon ein sehr wesentliches Element unserer Gesellschaftspolitik. Deswegen glaube ich, dass da ein starker Sozialstaat schon in unser aller Sinne ist.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema ist die Zukunft unseres Sozialstaates. Kann es nur noch weniger Leistungen geben, wenn die Wirtschaft lahmt? Meine Gäste sind die SPD-Politikerin Annika Klose, die Sie gerade gehört haben. Pascal Reddich von der CDU ist dabei und Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Wir haben schon so ein bisschen über Teilzeit gesprochen, über Arbeitszeiten. Herr Reddich, müssen wir generell einfach mehr arbeiten als Gesellschaft? Sehen Sie da einfach einen Produktivitätsverlust, eine gewisse Faulheit?
Faulheit auf keinen Fall. Gerade wenn man mit den Menschen spricht, spürt man, dass ganz viele alles andere als faul sind. Die wollen sich anstrengen und die leisten auch schon ganz, ganz viel jeden Tag. Und deshalb halte ich auch nichts davon, wenn die Politik überhaupt erst den Eindruck erweckt, dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung oder auch die Bevölkerung an sich faul sei. Das stimmt einfach nicht und das ist falsch. Aber insgesamt haben wir natürlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder zum Wachstum kommt. Und das gelingt nicht mit Umverteilung und auch nicht mit Steuererhöhung, sondern das gelingt vor allem, wenn wir uns gezielt Gedanken machen, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass wir als eines der wenigen europäischen Länder 7 Jahre jetzt Stagnation und Rezession erlebt haben. Und da sind natürlich Energiekosten, Gründe, Bürokratie, aber auch die hohen Arbeitskosten. Und gleichzeitig sehen wir, dass sich mehr Arbeit für die allermeisten Menschen nicht so wirklich mehr lohnt. Und deswegen wäre, glaube ich, ein Weg aus der aktuellen Stagnation, einerseits für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten, dass wir für steuerliche Entlastungen sorgen bei den Unternehmen, aber auch bei Beschäftigten, insbesondere die kleinen und mittleren Einkommen entlasten und dass wir die Sozialabgaben stabilisieren und dann an solche Dinge rangehen, wie jetzt auch die Sozialstaatskommission vorgeschlagen hat, also an die Transferentzugsraten Anpassungen vornehmen. Im Moment ist es so, es gibt eine Studie des IFO-Instituts aus dem Jahr 2023, die mal errechnet haben, was es eigentlich für einen Unterschied für eine vierköpfige Familie macht, ob man 3.000 Euro oder 5.000 Euro brutto verdient. Und netto gab es ein Plus an 100 Euro bei 3.000 oder 5.000 Euro Bruttounterschied. Und das ist natürlich was, glaube ich, den Kern beschreibt, warum ganz viele Menschen auch für sich sagen, da lohnt sich für mich mehr Arbeit nicht. Deswegen nicht alle pauschal als faul beschimpfen, stattdessen lieber Anreize setzen, damit die Menschen auch freiwillig länger
arbeiten. Bleiben wir mal kurz dabei. Arbeitszeiten, Produktivität, Wirtschaftswachstum, wichtige Begriffe, wenn wir über den Sozialstaat sprechen. Herr Sell, wie blicken Sie auf solche Debattenpunkte? Kann man pauschal davon sprechen, dass alle einfach mehr arbeiten müssen? Oder ist das auch vielleicht branchenabhängig, wo man arbeitet?
Ja, Sie legen jetzt den Finger natürlich auf eine ganz große Wunde. Ich habe in den letzten Tagen in vielen Beiträgen die ich als Hörer gehört habe, immer wieder den Begriff der Produktivität gehört und die Problemdiagnose, dass die Arbeitsproduktivität in Deutschland kaum oder gar nicht mehr gewachsen ist. Und das ist übrigens ein hochproblematisches Messkonzept. Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Mietshäuser in Köln oder wo auch immer, haben bisher 10 Leute und verwalten diese. Und dann zahlen diese 10 Leute Steuern und Sozialabgaben. Und jetzt durch die anstehende KI-Revolution gelingt es ihnen mit 5 Leuten ihren Wohnungsbestand, der immer mehr wert wird, wo sie höhere Mieteinnahmen haben, also die Umsätze steigen. Aber sie haben jetzt weniger Leute zu beschäftigen. Und dann steigt ihre Produktivität natürlich. Gleichzeitig sinkt aber auch die Zahl derjenigen, aus denen, und jetzt kommen wir zum Grundproblem, aus dem wir immer noch den Großteil der sozialen Sicherungssysteme finanzieren, nämlich die Beiträge, die aus den Löhnen generiert werden. Und dieser Prozess der Produktivitätssteigerung, der ist aber aus systematischen Gründen in vielen Dienstleistungen schlichtweg nicht möglich. Wie wollen Sie die Produktivität verdoppeln in einem Pflegeheim?
Also da, wo Menschen arbeiten.
Genau, keine Pflegekraft kann jedes Jahr 5% produktiver alte Menschen betreuen und versorgen. In der Kita ist das genauso, aber auch bei vielen Verkaufsberufen. Das Hauptproblem eigentlich ist, wenn wir weiterhin, so wie wir das jetzt Jahrzehnte gemacht haben, die Hauptlast auf die Löhne und die auch noch begrenzt bis zu Beitragsbemessungsgrenzen legen bei der Finanzierung, gleichzeitig aber die Wertschöpfung, die insgesamt stattfindet, gerade in den Bereichen, wo sie wenig Menschen beschäftigen, steigt und steigt, dann laufen diese beiden Kurven auseinander und dann muss die eigentliche zukunftsgerichtete Frage sein, wie kann es uns gelingen, diese auseinanderlaufenden Kurven, die Wertschöpfung, die nicht mehr an den Faktor Arbeit gebunden ist, wie kann man die mit oder stärker heranziehen zur Finanzierung der für notwendig erachteten sozialen Sicherungssysteme, die übrigens auch, das ist mir noch letzter Satz ganz, ganz wichtig, bitte nicht nur Kosten sind, sondern nehmen Sie den Bereich der Kindertageseinrichtungen, aber auch der Pflege. Das ermöglicht ja überhaupt erst, dass andere Menschen arbeiten gehen können. Ist also auch eine Voraussetzung für die Erwerbsarbeit. Also das ist eigentlich, glaube ich, der spannende Punkt der nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Herr Sell, also ich entnehme Ihre Antwort, dass es da einen Punkt gibt, zum Beispiel künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt, der so eigentlich noch gar nicht richtig mitgedacht wird, wenn wir über die unseres Sozialstaates sprechen, über die Produktivität auf dem Arbeitsmarkt. Frau Klose, ist das ein blinder Fleck bei Ihnen? Warum wird da nicht mehr darüber gesprochen?
Ich glaube, es ist kein blinder Fleck, aber diese Frage Zukunft der Arbeit, die beschäftigt uns natürlich schon lange. Tatsächlich eigentlich so lange es schon die Sozialwissenschaften gibt, wird darüber spekuliert, geht uns die Arbeit aus und was macht das? Und ich glaube, das wird sie nicht. Trotzdem, es ändert sich natürlich was auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, es wäre richtig, in den Blick zu nehmen, wie man zum Beispiel Kapitaleinkünfte stärker besteuern kann, also wie man die ranziehen kann. Denn es gibt ja einfach schlicht und ergreifend Menschen, die arbeiten gar nicht, sondern die lassen ihr Geld für sich arbeiten. Wenn man ein gewisses Ausmaß an Geld zusammen hat, dann funktioniert das ja ziemlich gut. Und ich finde das dann schwer zu erklären, warum wir eigentlich Erwerbsarbeit so viel stärker besteuern, als wir das mit den Kapitaleinkünften machen, wo ja dann die Person erstmal gar nicht so wirklich eine Hand für gerührt hat. Das sind zum Beispiel Fragen, die müssen definitiv auf den Tisch aus meiner Sicht.
Ich gebe meine Frage auch nochmal an Sie weiter, Herr Reddich von der CDU. Also führen wir diese Debatte über Produktivität, über Arbeitszeiten, über Teilzeit, was ja auch aus Ihrer Partei kam, zu altbacken, weil wir neuere Entwicklungen wie künstliche Intelligenz gar nicht berücksichtigen in diesen Debatten?
Ich sehe das ein Stück weit anders. Wir müssen ja eine ganz andere Grundfrage erstmal stellen, und zwar, ob unsere Wettbewerbsbedingungen überhaupt in Deutschland so gut sind, dass wir in Zukunft viele Unternehmen haben werden, die künstliche Intelligenz als ihr Geschäftsmodell betrachten und sagen, da lohnt es sich für uns in Deutschland zu investieren. Und im Moment nehme ich eine allgemeine Stimmung war, dass es in vielen Bereichen nicht so ist. Und deswegen müssen wir uns eher darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, für die Wirtschaft wieder besser werden, damit auch wieder Wohlstand erzeugt wird, damit die Löhne steigen und es den Menschen hier gut geht. Das ist ja die Grundfrage. Und das gilt natürlich für neue Technologien, aber auch für die bisherigen Industrien. Ich will aber auch noch, wenn ich darf, einen Satz zu dem sagen, was gerade Annika Klose gesagt hat, weil ich das grundlegend anders sehe. Es war ja auch ein Vorschlag von Robert Habeck aus dem letzten Bundestagswahlkampf zu sagen, wir müssen auch Kapitalerträge mit Sozialabgaben belasten. Und das wäre aus meiner Sicht total kontraproduktiv, weil wir eigentlich wollen, dass mehr Menschen vom Kapitalmarkt partizipieren, das nicht wie teilweise in der Vergangenheit als Zockerei betrachten, sondern als eine gute Möglichkeit, um allen, gerade diejenigen, die kleine und mittlere Einkommen haben, auch einen Wohlstandszugewinn zukommen lassen zu können. Und deswegen sollten wir nicht immer wieder darüber nachdenken, wie können wir eigentlich noch stärker belasten, wie können wir Steuern erhöhen, wie können wir die Abgaben erhöhen, sondern wir sollten uns mal über Strukturreformen Gedanken machen und über Anreizsysteme. Das halte ich für den wesentlich besseren Weg, statt immer neu umzuverteilen.
Naja, also das kann man ja über progressive Steuermodelle sehr gut lösen tatsächlich. Also dass halt die mit niedrigen und mittleren Einkommen entsprechende Freibeträge bekommen und die, die eben sehr viele Erträge aus ihren Kapitaleinkünften haben, dann stärker zur Kasse zu bitten, das ist ja alles möglich.
Würde jedenfalls aber auch dazu führen, das ist ja ähnlich wie der Vorschlag zur Erbschaftssteuerdebatte, da wurde jetzt ausgerechnet, dass es 83.000 Betriebe in Deutschland extrem hart belasten würde zusätzlich. Und ich glaube, das macht langfristig unseren Mittelstand kaputt und auch die wirtschaftliche Grundlage des Landes.
Wir biegen in die letzten Minuten unserer Diskussion ab. Deshalb möchte ich nochmal eine Idee in die Runde einspeisen, die wir zuletzt in Spanien gesehen haben, dass 1 Million Menschen einfach mal so einen Aufenthaltsstatus bekommen haben, legal einen Job aufnehmen konnten, einfach aus Eigennutz, um den Sozialstaat, um den Arbeitsmarkt am Laufen zu halten. Wäre das auch ein gangbarer Weg eigentlich noch oder ist der Zeitgeist da wirklich abgefahren, Herr Reddich?
Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Fachkräftezuwanderung. Wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, dann wird die Zahl der Erwerbstätigen in den nächsten 10 Jahren um bis zu 4 Millionen Menschen sinken. Und das führt natürlich dazu, wenn wir unsere wirtschaftliche Kraft erhalten wollen, dass wir mehr Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung auch aus dem Ausland brauchen. Unser Schritt ist jetzt erstmal, dass wir als Koalition uns vereinbart haben, dass wir eine Work-and-Stay-Agentur einrichten wollen, in der alles gebündelt wird. Also die Menschen einen schnelleren Zugang bekommen, schnellere Anerkennung auch ihrer ausländischen Abschlüsse. Das ist häufig eines der ganz großen Probleme. Und sie dann auch schneller integriert werden können und hier vor Ort in ihrem neuen Job starten. Ich glaube, das ist wichtig, also die Voraussetzungen zu verbessern. In der Vergangenheit waren wir kein so sonderlich freundliches Land gegenüber denen, die zu uns kommen wollten und hier arbeiten wollten. Und
das müssen wir verbessern. Sprechen Sie auch eher über eine gezielte Anwerbung, so habe ich Sie verstanden, was ja auch jahrelang auf der Agenda der Bundesregierung steht. Frau Klose, wären Sie da sozusagen, ich sag mal, radikaler in Ihrer Vorgehensweise und würden sagen, ja, Aufenthaltsstatus, die Leute sollten nicht mehr warten, sondern so schnell wie möglich eine Arbeitserlaubnis, damit sie legal arbeiten können auf dem deutschen Arbeitsmarkt?
Ja, absolut. Also ich glaube, das Abschaffen der Arbeitsverbote ist absolut sinnvoll. Wir sind in der letzten Legislatur da auch schon wesentliche Schritte gegangen und ich hoffe, dass wir das jetzt auch noch weiter fortführen können. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, Leute erstmal eben darauf zu drängen, dass sie quasi nur rumsitzen können und gar nicht teilhaben können, weder am Arbeitsmarkt noch wirklich an dieser Gesellschaft dann ja auch, wenn sie doch arbeiten könnten und wollen würden. Das heißt, wir brauchen da wirklich mehr Perspektiven, aber dann auch diejenigen, die hier eine Ausbildung machen, die hier arbeiten, dass die halt nicht weiter abgeschoben werden, sondern dass die dann natürlich auch dauerhaft hier bleiben können. Das ist absolut der richtige Weg. Ich meine, wir müssen uns doch mal anschauen, Deutschland ist im internationalen Vergleich gerade bei den gut qualifizierten Fachkräften leider sehr unbeliebt. Das liegt auch an der sehr schwierigen Sprache, die man im Alltag außerhalb der Großstädte ja schon auch wirklich brauchen. Wir wollen ja auch, dass die Leute die Sprache lernen. Das heißt, diejenigen, die schon freiwillig hierher kommen und hier arbeiten, da müssen wir eigentlich wirklich hart daran arbeiten, dass die auch bleiben wollen und diese Perspektiven bieten. Das heißt, Arbeitsverbote weg und Aufenthaltstitel für die, die eine Ausbildung machen und arbeiten, her.
Herr Sell,
und dann eben auch die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Herr Sell, Sie haben das Schlusswort. Sind Sie da optimistisch, dass sozusagen die SPD sich in ihrem Kurs, wie es Frau Klose gerade skizziert hat, durchsetzt gegen der Union in der Koalition und sagt, Legalisierung, schnelle Aufenthaltsgenehmigung?
Oh Gott, da halte ich mich lieber fern. Ich sehe ein grundsätzliches Problem, dass wir uns ein Stück weit in die Tasche lügen. Wir haben tatsächlich enorme Zuwanderung gehabt. Und wir brauchen auch Zuwanderung in großer Zahl. Allerdings müsste das aus ökonomischer Sicht gezielte Zuwanderung sein. Wir haben ein Mengenproblem. Das merkt man doch in unserer Gesellschaft an jeder Ecke, dass die Leute teilweise auch überfordert sind von der Zahl der Flüchtlingszuwanderung. Und das muss man im Auge behalten, weil das löst natürlich gesellschaftliche Konflikte aus. Deswegen, ja, müssen wir da, glaube ich, ehrlicher drüber diskutieren. Wen brauchen wir, wen wollen wir haben und welche Bedingungen schaffen wir von unserer Seite, diese Leute auch aktiv anzuwerben? Denn wir stehen in Konkurrenz mit all unseren Nachbarländern, bei denen sieht die Demografie ja genauso aus.
Und darüber werden wir in zukünftigen Runden sicherlich auch nochmal diskutieren. Wir haben über die Zukunft unseres Sozialstaates gesprochen. Mein Gast war unter anderem Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Den haben Sie gerade eben gehört. Mit dabei waren außerdem Annika Klose, die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, und der CDU-Politiker Pascal Reddich, auch im Bundestag und Vorsitzender dort für die junge Gruppe innerhalb der Unionsfraktion. Ich bedanke mich für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und sage Tschüss. Mein Name ist Christoph Schäfer.